Guten Morgen, liebe Gemeinde. Überraschung im Finale. Dazu ein bekannter Text aus dem Neuen Testament, genauer gesagt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25. Ich lese uns die Verse 31 bis 46 vor. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen. Alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Böcken trennt. Die Schafe wird er auf seine rechte Seite stellen und die Böcke auf seine linke Seite. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen, Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig und gaben dir zu essen oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf oder nackt und wir gaben dir etwas anzuziehen? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Dann wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird der König zu denen auf seiner linken Seite sagen, geht mir aus den Augen, Gott hat euch verflucht, fort mit euch in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben, ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr habt mir nichts anzuziehen gegeben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie ihn fragen, Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig oder durstig? Wann kamst du als Fremder? Wann warst du nackt oder krank oder im Gefängnis? Und wir hätten uns nicht um dich gekümmert. Aber er wird ihnen antworten, ich versichere euch, was ihr an einem von meinen geringsten Brüdern oder an einer von meinen geringsten Schwestern zu tun versäumt habt, das habt ihr an mir versäumt. Auf diese also wartet die ewige Strafe, die anderen aber, die den Willen Gottes getan haben, empfangen das ewige Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich rede mit Gesprächspartnern zurzeit öfter über die Zukunft, öfter als in vergangenen Zeiten. Wir haben eine Corona-Krise hinter uns. Wir erleben den Krieg in der Ukraine. Im Nahen Osten könnte es richtig eskalieren. Wir erleben die Folgen der Umweltverschmutzungen. Das heißt also, manche Gewissheiten, von denen wir bis jetzt gelebt haben, die uns relativ sicher zu sein schienen, die zerrinnen uns im Moment wie Sand zwischen den Fingern. Und viele fragen, was wird denn noch passieren und wo läuft das alles wohl hinaus? Eines, ihr Lieben, ist ganz sicher, dass diese Welt sich eines Tages nicht mehr drehen wird. Jedenfalls für uns nicht. Und dann wird die Frage schlicht und einfach die sein, was hast du, was habe ich mit meinem Leben gemacht während der paar Jahre, die wir an der Weltgeschichte teilhatten? Also wie haben wir gelebt? Immer dann, wenn ich diesen Text lese, entsteht vor meinem geistigen Auge eine Gerichtsszene. Da sehe ich Menschen in schwarzen Roben vor mir sitzen. oder stehen. Sie haben den typischen unbestechlichen Blick. Und ich weiß, die werden demnächst ein Urteil über mich sprechen. Und dieses Urteil wird auf schuldig lauten. Und ich werde keine Möglichkeit haben, Einspruch zu erheben, denn dieses Urteil kommt von der höchsten Instanz. Dieser Predigttext ist meines Erachtens eine Zumutung, denn sie spricht vom Weltgericht. Und da werde ich eine Rolle spielen, da werden wir eine Rolle spielen, nicht etwa als Richter oder als Ankläger oder als Zeugen, sondern als Angeklagte. Und es könnte tatsächlich sein, dass der Richter dann auf schuldig urteilt. Und noch etwas scheint auch von vornherein klar zu sein: Es kann eigentlich gar nichts anderes herauskommen, als dass wir schuldig gesprochen werden. Schon schuldig gesprochen, bevor wir überhaupt den Mund aufmachen können, um uns zu erklären oder zu rechtfertigen. Wenn das so sein sollte, dass wir ohnehin schon schuldig gesprochen werden, schon schuldig sind, bevor wir überhaupt vor Gericht antreten, dann ist es doch eigentlich wurscht, wie wir leben. Denn dann wären die Würfel ja längst gefallen. Apropos Würfel. Im Jahr 1894 schrieb der Prediger und Journalist Bruno Villa einen kurzen Text, ein Gedicht. Zukunft ist ein Würfelbecher, der ein Würfelpaar bedeckt. Längst gefallen sind die Würfel, doch der Wurf ist noch versteckt. Zukunft ist ein Würfelbecher, längst gefallen ist dein Los. Darum blicke auf den Becher ohne Furcht und hoffnungslos. Viele sagen, das ist doch eigentlich Quatsch mit dem Weltgericht, das unausweichlich sein soll. Es gibt keinen Richter oder, wie ihr Christen sagt, einen Gott, der zu Gericht sitzt. Außerdem, wer wird oder wer will mich schon anklagen? Wer will mich denn schon zur Rechenschaft ziehen, zumal doch jede und jeder selber reichlich Dreck am Stecken hat? Wenn das aber mit dem Endgericht kein Quatsch ist, dann dürfen wir uns wohl Hoffnung machen, dass am Ende zumindest für einige von uns ein Freispruch herauskommen könnte. Denn wir lesen hier, dass Jesus uns in zwei Gruppen aufteilt. Die einen stellt er auf seine rechte Seite, die anderen auf seine linke Seite. Und den Rechten sagt er: Ihr habt alles getan, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Und die sind dann total überrascht. Schauen Jesus an, wie kommst du dazu, uns für gesegnet zu erklären? Wann haben wir dir denn geholfen, als du bedürftig warst? Warst du überhaupt jemals bedürftig? Das heißt, diese Menschen haben sich um Hilfsbedürftige gekümmert, ohne an irgendeinen Lohn oder irgendeine Anerkennung zu denken. Und das nicht nur einmal. Wenn es nur einmal gewesen wäre, dann hätten sie sich garantiert daran erinnert. Sondern zu helfen, dem Bedürftigen zur Seite zu stehen, das war sozusagen eine für sie ganz normale, selbstverständliche Lebensordnung, Teil ihres Lebens. Solche Menschen soll es ja geben. Die anderen stellt Jesus eben auf die linke Seite, weil sie sich nur dann um ihren Nächsten gekümmert hätten, wenn sie von Anfang an gewusst hätten, dabei springt auch für mich etwas heraus. Und auch sie fragen ganz überrascht: Herr, jetzt mal Butter bei die Fische, wann sollten wir dich nackt oder gefangen oder hungrig oder durstig angetroffen haben und hätten dir nicht geholfen? Hätten wir gewusst, dass du dahinter stehst, hinter unseren Mitmenschen, dann wären wir bestimmt ganz beherzt zu Werke gegangen. Vermutlich wäre das eine einmalige Aktion gewesen, an die sie sich garantiert erinnert hätten. Also, die erste Gruppe ist überrascht und erklärt, wir wussten nicht, dass wir dir, Herr, gedient haben. Und die zweite Gruppe ist ebenfalls überrascht und sagt, ja, Herr, wenn wir gewusst hätten, dass du letztlich uns in dem bedürftigen Nächsten begegnest, ja, dann wären wir auch tatkräftiger gewesen. Und die Gruppe zur Rechten nennt Jesus die Gesegneten des Herrn, denen er die Nähe Gottes verspricht. Und die zur Linken, die nennt er die Verfluchten, die in die Gottesferne geschickt werden. Ich habe mich gefragt, was hat die Ersten eigentlich bewogen, für den Nächsten, für den Geringsten tätig zu werden, ihm unter die Arme zu greifen. Ich vermute, dass da weder Druck eine Rolle spielte, noch Angst, sondern schlicht und einfach ihr Glaube. Denn die Frucht des Glaubens ist die Tat, die dem Nächsten wohltut. Manchmal mit ganz einfachen Mitteln und geringem Aufwand. Die Leute zu Rechten haben Jesus weder einen Dom, eine Kathedrale gebaut, noch haben sie ein Glaubenswerk gegründet. Sie haben auch nicht all ihren Besitz verkauft und an Arme weitergereicht, noch sind sie in Sandalen als Wanderprediger durch die Lande gelatscht. Diese Menschen haben ganz normal gelebt in ihren Häusern und Wohnungen. Sie sind zur Arbeit gegangen, sie haben Kinder erzogen, sie haben Autoreifen gewechselt, sie haben den nächsten Urlaub geplant, sie haben Freunde eingeladen und bewirtet und so weiter und so weiter. Und sie kümmerten sich eben auch um Gefangene und Kranke und anderweitig Bedürftige. In seinem Evangelium berichtet Matthäus an einigen Stellen von solchen kleinen Taten. Da ist zum Beispiel von dem Schluck Wasser die Rede, der einem umherziehenden Christen gereicht wird. Da ist die Rede von der Aufnahme eines Kindes im Namen Jesu. Da ist davon die Rede, dass jemand auf Macht verzichtet, stattdessen dient. Und es ist davon die Rede, dass jemand so frei ist, dem, der an ihm schuldig geworden ist, 490-fach zu vergeben. Diese kleinen Dienste sind Ausdruck einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Wer mit Jesus lebt, der wird ihm dann auch zwangsläufig oder ganz selbstverständlich im Alltag begegnen, und zwar in den geringsten Brüdern und Schwestern. Ihr Lieben, wenn wir so leben wollen, dann tun wir gut daran, in uns die Sehnsucht nach Gott wach zu halten, weil Gott uns in seinem Wort und durch seinen Geist ins Herz schreibt und vor Augen malt, wer die Menschen sind, wer wir sind und die anderen, nämlich wertvolle, geliebte Geschöpfe Gottes. Wir sind würdig, gegenüber Gottes zu sein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wir würden zu kurz springen, wenn wir die Menschen nur noch auf ihre Notlagen reduzieren wollen. Die sind so komplex, die sind so zahlreich und im Moment würden wir sagen, Tendenz zunehmend, dass wir mit unserem guten Willen und mit unserer Aktivität immer den Eindruck hätten, wir rennen mindestens einen Kilometer oder noch weiter hinter der aktuellen Notlage her und werden sie nie erreichen, werden nie auf Augenhöhe kommen und werden sie nie tatsächlich beheben können. Und das macht müde und mürbe. sodass wir über kurz oder lang auf die Idee kommen könnten, wir lassen's, wir reduzieren bzw. wir beenden unsere diakonischen Bemühungen. Es hat sowieso keinen Zweck. Außerdem habe ich ja auch noch eigene Wünsche und Bedürfnisse und habe schließlich auch mein eigenes Päckchen zu tragen. Noch einmal, die Frucht des Glaubens ist die Tat, die dem Bedürftigen wohltut. Daran wird erkennbar, an wen bzw. was wir glauben. Im Jahr 1990 zeigten Pfarrer Uwe Holmer und seine Frau, was das bedeutet, dem Geringsten zu dienen, sodass sie dann eben auch in dieser Situation, die ich gleich berichten werde, über ihren eigenen Schatten sprangen. Darüber gibt es ein Buch und es gibt auch einen Film, den haben einige oder andere auch schon gelesen. Es ist also ein paar Monate nach der Wende. Uwe Holmer bekommt einen Anruf von seiner Kirchenbehörde. Er müsse bitte ein Ehepaar aufnehmen, das sonst nirgends unterkommen könnte. Die kleine Diakoniestation, die Uwe Holmer leitet, ist eigentlich schon voll, aber er überlegt einen Moment und sagt, okay, also bei mir im Dachgeschoss des Pfarrhauses, da ist noch ein bisschen Wohnraum vorhanden, also lasst die Leute kommen. Als sie dann vor ihm stehen, traut er seinen Augen nicht. Das sind Margot und Erich Honecker. Und ihr könnt euch vorstellen, was dann in den Holmers vorgegangen ist. Die waren nicht nur erschrocken, die waren schockiert und die waren total verwirrt. Da steht das Paar, da steht der Mann vor ihnen, der ihnen über Jahre und vielen anderen natürlich auch das Leben schwer gemacht haben. Seine Kinder durften weder auf die Oberschule noch durften sie studieren, schlicht und einfach, weil sie keine Mitglieder in der Freien Deutschen Jugend waren. In solchen Situationen kommen normalerweise Hass oder Verachtung hoch, bestenfalls Mitleid, aber doch nicht mit einem, der sich so gebärdet hat wie ein Erich Honecker und seine Seilschaften, der ein ganzes Volk über viele Jahre hinter einer Mauer gefangen gehalten hat. Aber nun steht der einst mächtigste Mann der DDR vor ihnen, gezeichnet von Krankheit, gerade aus dem Gefängnis entlassen, und vor den Rachegelüsten vieler seiner damals Untergebenen nicht mehr sicher. Wie gesagt, alle Gefühle kommen bei den Holmers hoch, alles gleichzeitig. Trotzdem ringen sie sich durch, die Honeckers aufzunehmen. Als Bekannte und Freunde davon hören, sind sie empört. Heute würde im Netz ein Shitstorm losgetreten werden mit ganz vielen bösen Diffamierungen, Beschimpfungen und Drohungen. Zu der Zeit hat man das schriftlich gemacht. Uwe Holmer hat über 3000 Briefe bekommen. Briefe mit Vorwürfen, mit Drohungen. Nur ganz wenige waren mit Zustimmung gefüllt. Aber er und seine Frau lassen sich nicht beirren. Sie hören auf die Stimme Jesu, die ihm sagt, was dran ist. Und sie handeln danach. Wissen wir auch, was dran ist? Oder lassen wir uns eher von unserem Bauchgefühl leiten, beziehungsweise von unseren persönlichen Interessen und Bedürfnissen? Bei Jesus zählt, das entnehme ich diesem Text aus dem Matthäusevangelium, dass wir uns um die geringsten Schwestern und Brüder, also um Bedürftige, kümmern. Jesus erwartet von uns mitnichten eine Weltrettungsaktion. Er weiß ganz genau, wie begrenzt unsere Mittel und Möglichkeiten und unsere Kräfte sind. Aber er möchte, dass wir bei Menschen in Not stehen bleiben, dass wir sie ansehen und ihnen unter die Arme greifen. Ihr Lieben, ihr kennt das schon, das Ansehen. Indem ich einen Menschen ansehe, verändert sich meine Beziehung zu ihm. Da sitzt nicht irgendwer in der Ecke oder da schreit nicht irgendwer um Hilfe, sondern jemand, der ein Gesicht hat, der Augen hat, der zeigt, dass er bedürftig ist und der um Hilfe bittet. Und wenn wir uns betrachten, müssen wir sagen, ja, wir helfen ja auch. Wir tun das eine oder andere. Wir tun es oftmals nebenbei. Also, wenn noch ein paar Zeit- oder Kraftreste da sind, so Freitagnachmittag nach Feierabend, oder wenn die Hausarbeit getan ist oder was auch immer, ja, dann können wir uns ja noch mal auf den Weg machen und die Tante im Pflegeheim besuchen. Zu Weihnachten spenden wir traditionell einen größeren Betrag für einen gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck. Dieses Jahr aber nur 50%, weil ein neuer Fernseher dran ist. Wir sind halb gute Menschen, weil für uns öfter andere Dinge einfach wichtiger sind. Wie gesagt, wir arbeiten, wir verdienen Geld, wir kümmern uns um die Hausaufgaben unserer Kinder, wir planen unseren nächsten Urlaub und manchmal denken wir auch an hilfebedürftige Menschen. Wir tun also beides, helfen den geringsten Schwestern und Brüdern, aber lassen sie in manchen Situationen oder in manchen Lebensphasen auch einfach mal links liegen, weil wir eben gerade andere Prioritäten gesetzt haben. Nur, ihr Lieben, danach werden wir am Ende doch gar nicht gefragt, nach dem Beruf, der Wohnung, dem Abschluss, den Rentenansprüchen oder was auch immer. Die spielen dann überhaupt keine Rolle mehr später vor dem Richter Jesus Christus, der unser Leben beurteilt. Dann zählen lediglich ein paar einfache, gute Taten, die wir ganz nebenbei tun. Hier und da mal ein Besuch in der Nachbarschaft oder 2 Euro für eine Obdachlosenzeitschrift oder ein offenes Ohr für einen verzweifelten Nachbarn oder ein monatlicher Beitrag für ein Patenkind. All die anderen Dinge, die uns manchmal so wichtig erscheinen und mit denen wir ganz und gar beschäftigt sind, die uns unendlich viel Zeit, Kraft und Energie kosten, die gelten dann nichts. Und deshalb halte ich es für besser, 2-mal innezuhalten, 2 oder auch 3-mal nachzudenken, für wen oder wofür möchte ich jetzt meine Kraft einsetzen? Vielleicht werden wir dann Nuancen unseres Lebensstils verändern. Also gründlicher abwägen, ob wir jetzt die Beine hochlegen oder ob wir noch den Besuch im Altenheim machen. Ob wir die Kaffeeeinladung annehmen oder ob wir vielleicht einem lernschwachen Kind bei den Hausaufgaben helfen, ob wir uns ein weiteres Hobby zulegen oder dem Überverschuldeten helfen, damit er seinen Schuldenberg abgetragen bekommt. Ihr Lieben, Jesus geht es weniger darum, uns moralisch unter Druck zu setzen oder uns pausenlos im Einsatz zu sehen, immer der Pflicht hinterherhechelnd. Der Knackpunkt liegt darin, dass er sich mit den geringsten Schwestern und Brüdern identifiziert. Mit anderen Worten, wer den Schwachen übersieht und übergeht, übersieht und übergeht ihn. Das heißt, wir setzen dann die Beziehung zu Jesus aufs Spiel. Und vor diesem Hintergrund wird dann eben auch das hohe Strafmaß am Ende verständlich. Wenn wir in den weinenden Augen der Menschen die göttliche Sehnsucht der Kreatur ignorieren, haben wir nicht verstanden, was in der Welt wirklich wesentlich, essentiell ist. Nochmal, angesichts des zahllosen Leides in der Welt erwartet Gott nicht, dass wir die Welt retten. Wir haben einen Retter. Sondern erwartet von uns schlicht und einfach, dass wir uns erbarmen. Gott rechnet mit uns. Gott zählt auf uns. Und zwar jetzt schon. Gott rechnet mit unserer Menschenliebe. Und die wird sich für alle Beteiligten auszahlen, weil wir auf diese Weise schon hier und jetzt ein Stück Himmel auf der Erde erleben werden. Reich Gottes, denn unsere Welt wird dann lebenswerter. Liebe Gemeinde, wer sind wir? Sind wir diejenigen, die auf der linken Seite stehen oder diejenigen, die auf der rechten Seite stehen, dann erwartet uns entweder die ewige Gottesferne oder die ewige Gottesnähe. Was wird der Richter tun? Wie wird er überhaupt zu seinem Ergebnis, zu seinem Urteil kommen? Etwa indem er eine Waage hinstellt und dann die Guten gegen die Bösen gegen die guten Taten aufwiegt? Und wenn die Waagschale dann rechts runtergeht, kommen wir in den Himmel. Und wenn die Waagschale links runtergeht, kommen wir in die Hölle. Wenn das so wäre, dann stünde das Urteil über meinem Leben bereits fest. Das lautete schuldig. Schätzt euch selber ein. Ich wäre dann ein hoffnungsloser Fall. Christen sagen, ich sage, nein. Ich bin kein hoffnungsloser Fall. Wir sind keine hoffnungslosen Fälle. Denn Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Das heißt, Jesus hat unsere Selbstbezogenheit, unsere Ignoranz und unsere Versäumnisse auf sich genommen. Er hat sich an unserer Stelle für schuldig erklärt. Er hat unsere Strafe auf sich genommen. Das Sterben Jesu wäre allerdings, wenn allein genommen, wäre allerdings zwecklos und nutzlos, wäre Christus nicht auch auferstanden und in den Himmel gefahren, um an der Seite Gottes Platz zu nehmen. Und dort drückt er die zu leichte Waagschale mit unseren viel zu wenigen guten Taten herunter und gibt so den entscheidenden Ausschlag. Jesus sagt, nachzulesen im Johannesevangelium, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Und darum lautet sein Richterspruch letztlich, nicht schuldig. Und wenn ich das mal einen Moment auf mich wirken lasse, nicht schuldig, dann merke ich, dass mir ein Stein, besser gesagt, mindestens ein kleiner, wenn nicht so ein großer Findling, vom Herzen fällt. Ich bin frei, ich bin erlöst, ich darf leben und ich bete, Herr, tausend Dank dafür. Vor 2 Wochen haben wir Karfreitag begangen und Ostern gefeiert. Wir haben uns dankbar an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn erinnert. Lasst uns im Glauben an ihn aus Dankbarkeit und Freude über ihn tun, was zu tun ist, nämlich den geringsten Schwestern und Brüdern nach Kräften dienen und damit ihm dienen. Was ihr getan habt, einer unter diesen geringsten Schwestern, einem unter diesen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Amen. Lasst uns beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Vielen Dank, lieber Herr, dass du uns als Mitmenschen in diese Welt gestellt hast und dass wir von daher Menschen ansehen können. Nicht nur diejenigen, die uns gelegen sind, die uns liegen, die uns sympathisch sind, die uns wenig Mühe machen, sondern auch diejenigen, die unsere Hilfe und Unterstützung brauchen. Herr, schenke, dass wir unseren Blick von ihnen nicht abwenden, sondern sie ansehen und mit ihnen barmherzig sind. Danke, Herr, dass du, der barmherzige Gott, zu uns gekommen bist, uns über uns, hilfebedürftigen und rettungsbedürftigen Menschen, erbarmt hast, sodass wir leben können, ewig leben können. Schenke uns deine Gesinnung, damit wir uns auch erbarmen. Amen.